ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen vom Plateau de Baie. Hier ist es sonnig, es ist warm und man merkt schon ein bisschen, die Luft ist auch dünn hier oben. Und die Luft wird jetzt für alle anderen auch dünner, die nicht Tadej Pogacar heißen, was den Toursieg angeht. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe nach der 15. Etappe. Fabian Wegmann ist unser ARD-Experte und heute hier mit unserem kleinen Redaktionsmobil.
Moin Moritz.
Neben ihm steht Michael Ostermann, unser Redakteur von Sportschau.de.
Hallo.
Der einzige von uns, der Platz genommen hat, ist Holger Gerske, obwohl er den ganzen Tag überhaupt nicht saß als Radioreporter. Das hast du jetzt gesagt. Und ich bin Moritz Kasserlet. Grüße euch sehr. Ich würde gerne heute mal hinten anfangen und über Mark Cavendish sprechen, der, weiß nicht, was war das? Ich habe es mir aufgeschrieben, 1 Minute und 42 vor Ablauf der Deadline ins Ziel gekommen ist und wie ein Haufen Elend über seinem Lenker hing, begleitet von drei Begleitern, die alle noch recht frisch aussahen, aber Cavendish hat heute echt gelitten, ne?
Ja, ich bin gespannt, ob er das bis Nizza macht. Es kommt natürlich bis zum Dienstag, klar, heute nochmal quälen, Dienstag, aber seine wahrscheinlich letzte Tour de France, zumindest ist das aktuell die Ankündigung, diese letzte Tour de France nochmal zu beenden und im Ergebnis zu stehen, ist natürlich ein Anreiz. Das Zeitfahren am Sonntag ist nicht das Problem nächste Woche, aber diese Alpenetappen und der Bonnet und 2800 Metern Höhe und so, ob er sich das antut.
Das wird eh nochmal ein Thema, glaube ich, was die Sprinter hier machen. Also es gibt halt nicht Paris diesmal ganz am Ende,
genau, wo man noch einen Sprint hat. Ne?
Also ab wann lohnt es sich überhaupt noch dabei zu sein? Ne? Aber lass uns da mal die Tage drüber sprechen. Heute reden wir natürlich über Tadej Pogacar. Michael, können wir einen Haken dran machen?
Ja, Holger hatte wie immer recht. Ne? Pogacar gewinnt die Tour de France.
Schon wieder der Recht gehabt.
Eine so, Woche vor, also, vor Nizza.
Ja. Ja, also,
nein, du weißt ja natürlich nichts entschieden, nein, aber so.
Das sagt natürlich auch Pogacar, sagt nein, wir müssen fokussiert bleiben und die Tour ist erst, dann hat er kurz überlegt, in Nizza zu Ende, weil der Standardspruch ja, ist, die Tour ist erst in Paris zu Ende. Also er sagt, erst wenn wir da auf der Promenade d'Anglais, glaube ich, ist es, ne, ankommen, dann wenn ich da über den Zielstrich fahre, dann ist die Tour vorbei. Aber er hat jetzt 3 Minuten Vorsprung. Wenn ihm nichts passiert, wenn er gesund bleibt, wenn er nicht stürzt, dann bin ich ziemlich sicher,
dass moralisch, er das Ding nach Hause moralisch bringt. Fabian kann gleich moralisch 5,4 Kilometer vor dem Ziel einen Angriff, nachdem Vingegaards Mannschaft aufopferungsvoll, er selbst an der steilsten Passage, alles versucht hat, das Tempo hochzuziehen. Und Pogacar immer noch das Vermögen hatte, sich zu erfrischen. Und dann tritt er einmal an, guckt über die linke Schulter, so nach dem Motto, au revoir, mein Freund. Also so wie Vingegaard da mit dem Kopf nach unten, das wirkte auf mich resignierend. Das sieht Dienstag schon wieder ganz anders aus. Natürlich, dann haben sie sich berappelt. Aber das, wenn es eine entscheidende Szene gegeben hat während dieser Rundfahrt, dann war es wahrscheinlich die.
Die Attacke von Pogacar,
von Vingegaard. Pogacar auf Vingegaard, genau.
Ja. Wir hören ihn mal, den Sieger, wo er auch das schildert. Ihm ging es mich zwischendurch gar nicht so gut, sagt er zumindest, war auch am Limit und hat dann aber gemerkt, dass Vingegaard noch viel schlechter dran ist.
They decide to control today and make hard pace on the climbs. Yeah, I was the limit a little bit when Jonas tried to drop me, but then I could see that he's also starting suffering a bit. Then I saw that he don't have the legs to go to the top, so I tried my own, but yeah, it was super, super tough in the final.
Ja, zwei harte Pyrenäen-Etappen, zwei Etappensiege für Tadej Pogacar, hat er selber nicht mitgerechnet.
I would never imagine this kind of outcome after second week in the beginning. So yeah, I'm super happy with my shape. Also today was super hot and yeah, it was a really hard day. Usually I always struggle with the heat and today the team did super good job with cooling me down and everything and was an incredible day.
Ja, danke ans Team. Er sagt, kommt mit der Hitze eigentlich gar nicht so richtig klar, aber heute dann doch und es war natürlich ein super harter Tag, Fabian.
Genau. Und da sehe ich noch eine Chance für Jonas Vingegaard, genau bei dem Satz, den er da nämlich gesagt hat.
Mit der Hitze.
Sein Team hat es geschafft, ihn zu hydrieren, also ihm immer genug Wasser zu geben. Wer gesehen hat, wie er ins Ziel gekommen ist, da war kein Tropfen mehr drin. Also er hatte 6,5 Kilometer vor Ziel keine Flasche mehr und nächste Woche wird es wärmer.
Und so heiß war es heute eigentlich nicht.
Genau.
Heute
war eigentlich so okay. Es wäre ein wärmer Tag gewesen, aber es war jetzt nicht so ultra heiß heute. Also das wird nächste Woche in den Alpen mit Sicherheit noch mal ein ganzes Stück heißer. Und da sehe ich ihn, da kann man ihn schlagen. Also wenn es heute 30 Grad gewesen wäre und sie so gefahren wären, dann hätte er ja wesentlich größere Probleme gehabt. Und wenn du dann einmal einbrichst, dann sind auch 3 Minuten nichts. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, kam dieser Angriff von Vingegaard, kam der im Nachhinein zu früh?
Nee, das glaube ich nicht. Sie wussten, es ging ja gar nicht anders. Jürgensen musste raus, der konnte nicht mehr, also musste er gehen. Ihm fehlt Sepp Kuss. Mhm. Wenn der noch da gewesen wäre, dann wäre die Sache vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Dann hätte er nämlich einen Windschatten gehabt, vielleicht nochmal für 5 Kilometer und hätte dann die Attacke setzen können. Der fehlt ihm, er muss sehr früh raus, aber er konnte dann auch nicht warten, er kann nicht rausnehmen. Dann erholt sich Pogacar und dann hängt er ihn ganz locker ab. Er musste in dem Moment gehen. Jorgensen war am Limit, der ist rausgegangen, also musste er übernehmen.
Wir hören mal Grisha Niermann, den habe ich gesprochen. Nicht, also bei den Bussen wäre hier übertrieben, die Busse sind gar nicht hier oben. Die Teams haben alle nur so kleine Pkw oder Kleinbusse vielleicht hier oben stehen und die meisten Fahrer fahren dann tatsächlich auch selber den Berg wieder runter. Es gibt nur diese eine Straße mit der Trillerpfeife, um dann auf sich aufmerksam zu machen. Also ich habe Grisha Niermann gesprochen nach dem Ausgang dieser Etappe.
Ja, ab sofort wieder alles mit Maske. Herr Niermann, was haben Sie gedacht, als Tadej Pogacar attackiert hat und Jonas Vingegaard ganz offensichtlich nicht mitkommen konnte?
Schade. Was soll ich gedacht haben? Wir haben einen Plan gehabt. Wir wollten Pogacar heute attackieren, angreifen, müde machen. Das hat, denke ich, auch geklappt, aber er war immer noch zu stark. Und dann ist er am Ende weggefahren. Wir wussten natürlich, dass das absolut im Bereich des Möglichen ist. Aber wir wollten es versuchen.
Jonas Vingegaard hat ja die Kilometer vorher sehr viel Führungsarbeit gemacht. War das im Nachhinein vielleicht ein Tick zu früh, sein Angriff?
Nee, das denke ich nicht.
Ja, was gibt Ihnen jetzt noch Hoffnung für die letzte Woche?
Die Tour ist erst in Nizza zu Ende. Kommen noch ein paar sehr, sehr schwere Etappen. Ich denke, wir sind stolz auf unsere Mannschaft. Die haben heute eine super Leistung gezeigt. Die haben das ganze Rennen in die Hand genommen. Im Moment sieht so aus, als wenn Pogacar der Stärkere wäre. Und wenn das so ist, dann ist es so. Und dann akzeptieren wir das auch. Ich kann mich nur stolz sein auf die Jungs, wie sie heute gefahren sind. Jonas war auch super gut, aber es hat einer noch besser. Und wenn das in der nächsten Woche auch weiterhin so ist, dann akzeptieren wir, dass wir die Tour nicht gewinnen.
Pogacar ist noch der Stärkste. Kann sich das noch ändern im Laufe so einer langen Rundfahrt?
Ja, alles ist möglich, aber da sieht es im Moment nicht nach aus.
Klingt jetzt nicht so hoffnungsvoll, aber ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Taktik, ne? So.
Also was soll ich auch sagen? Nach so einer Etappe kann man das auch verstehen. Genau. Ne? War natürlich enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist auch Vingegaard 3 Minuten schneller gefahren als damals Marco Pantani. Also die Zeit war verdammt schnell.
Reden wir gleich drüber.
Der ist ja nicht eingegangen.
Also, nee, das stimmt. Mit der Vorgeschichte. Also wenn wir haben ja auch ein bisschen getippt am Beginn der Tour, wenn man Ende Juni gesagt hätte, Jonas Vingegaard wird hier souverän Zweiter, hätte gesagt, puh, da warten wir erstmal ab, ob er das bringt. Also mit dieser Vorgeschichte hier Zweiter zu werden und nur gegen einen Pogacar so auszusehen, ist immer noch grandios. Sie fühlen sich gerade wie Verlierer, aber das ist ja absurd, ne? Also das ist immer noch absolut grandios, was der Mann macht.
Er hat hinten raus, also wie gesagt, er ist nicht eingebrochen, ne? Er hat den Rückstand fast gehalten dann irgendwie und am Ende war es dann doch eine gute Minute, aber
Und man hat schon gesehen, also ich stand so ungefähr 175 Meter vor dem Ziel, als die hier vorbeikamen, erst Pogacar und dann eine Minute später Vingegaard. Also so eine Minute ist verdammt lang, wenn man beim Fahrradrennen guckt tatsächlich. Und dann kam Vingegaard und der sah schon auch echt, der musste schon echt auf die Zähne beißen. Also der hat vorher auch mal so bei der 2-Kilometer-Marke da, wo die Gitter anfielen, da hatte man das Gefühl, er fährt jetzt gleich irgendwie einfach geradeaus in Richtung Barriere. Der war schon deutlich im roten Bereich, das hat man ihm auch angesehen.
Ja. Pogacar aber
trotzdem
also,
noch natürlich eine hervorragende Leistung. Ne? Das ist, Holger hat es gesagt, bei der Vorgeschichte, damit hätte man ja so auch nicht unbedingt rechnen müssen.
Pogacar übrigens auch, das war jetzt kein leichtes Spiel für ihn. Der ist an mir vorbeigefahren im Ziel, war auch erstmal 2 Minuten umringt dann von Kameras und Fotografen, aber er war völlig fertig auch, natürlich, klar, nach so einem Ritt, ist ja logisch. Wir reden gleich nochmal über die Zeit. Ich will noch einen Protagonisten dazu holen. Rolf Aldag habe ich auch gesprochen. Kleine Anekdote dazu. Wir müssen ab heute wieder Maske tragen, hier, wenn wir in Kontakt treten mit Fahrern. Das ist die Anweisung vom Veranstalter. Als Schutz vor Corona. Und das hatte Rolf Aldag offensichtlich nicht mitbekommen und hat mich gesehen. Valentin, der neben mir stand mit Kamera und Jakob, unser Assistent, auch mit Kamera, auch mit Maske im Gesicht. Seid ihr alle krank oder was ist los? Ja, haben wir nur das erklärt. War alles kein Problem. Und der sagt nämlich, Leute, hier ist noch gar nichts entschieden.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber wir haben auch einen Tadej Pogacar gesehen, der letztes Jahr irgendwie dann immer Funk gesagt hat, I'm done und 7 Minuten 40 verloren hat. Also, Wismar Lisebike wird es weiter versuchen. Ich glaube, sie waren sich eigentlich relativ sicher, dass sie ihn heute mit einer langen, schweren Etappe in Defizit bringen können und da schlagen können. Jetzt haben sie wieder was dazu gelernt. In dem Fall konnten sie es nicht. Mal sehen, was sie sich jetzt überlegen und was dabei rauskommt. Also ich glaube, die Strategie mit, wir setzen den Pogacar unter Druck und dann je schwerer es wird, je länger es wird, umso mehr bricht er ein, hat jetzt erstmal nicht funktioniert.
Ja, Rolf Alltag übrigens zufrieden mit seiner Mannschaft heute. Red Bull, Bora Hansgrohe ja auch echt auffällig heute mal mit Hindley lange da vorne. Ich glaube, ein paar andere Fahrer auch. Dance zwischendurch auch nochmal. Also das ist okay und auch die Taktik für die letzte Woche dann, um da was zu versuchen, um zumindest einen Tagessieg hier zu holen. Marco Pantani hast du angesprochen, Fabian, der hier den Rekord hielt. Ich glaube, 43 Minuten irgendwas
43, hat er. 43, 20, genau. Contador in 2007, 44 Minuten so ein bisschen gerundet. Armstrong bei seinem Sieg hier oben, 45 Minuten.
Ja, und heute dann Pogacar nicht mal 40. Also
39, 41 handgestoppt.
Ja. Wir haben doch häufig schon darüber gesprochen, Vergleiche sind oft schwierig. Die äußeren Bedingungen verändern sich oder sind anders. Das Material ist anders, die Straße ist anders, der Rennverlauf vorher ist anders, klar. Aber Holger, du sitzt ja da oben an der Leitung und bekommst auch die Rückmeldung aus den Redaktionen der ARD-Sender. WDR, BR, RBB, MDR, NDR wollen ja fast alle mit dir sprechen. Kommen die Fragen schon? Mhm. Also weil also müssen wir auch dazu sagen, Pogacar hat den Giro schon gewonnen und ist dabei, die Tour zu gewinnen. Das hat auch zuletzt Marco Pantani geschafft. Und wie der das geschafft hat, das wissen wir heute alle. Also kommen diese Fragen?
Die Fragen kommen und ich habe keine Antwort. Denn zur Wahrheit gehört natürlich auch noch, dass die genannten Contador, Pantani, Armstrong mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mit Epo hier hochgefahren sind. Da können wir also anschließend nochmal 3-4 Minuten abziehen. Und man sagt ja immer, das hat den 7-10% gebracht. Das wird ausgeglichen durch eine völlig andere Straße. In dem Contador-Jahr, weiß ich noch, war es hier neblig, nass. Heute war Rückenwind. Das nivelliert es ein bisschen. Dazu kommt natürlich das viel, viel bessere Material, die leichteren Räder. Aber wobei damals die 6,7 Kilo gab es auch schon. John Degenkolb kann ich immer nur zitieren. Hier gibt es Humans und Aliens. Und es ist ja nicht so, dass Tadej Pogacar das alleine tut. Er tut es nochmal mit einem ganz großen Abstand. Es tun ja auch die anderen. Also bis Landa war fast identisch zu dem Rekord und die anderen beiden, Vingegaard und dann Remco Evenepoel als Dritter, waren auch klar schneller als alles das, was bisher hier da war. Und es ist ja kein Einzelfall, sondern die Frühjahrsklassiker bei Paris-Roubaix wird jedes Jahr 1 km/h schneller gefahren. Der Rekord wurde in den letzten 3 Jahren jedes Jahr um 1 km/h auch da. Dieses Jahr war wirklich richtig viel Rückenwind, aber das hat sicherlich alles mit einer anderen Angangsweise der Rennen zu tun bei diesen Klassikern. Aber natürlich diskutieren wir da oben, gibt es ein neues Medikament? Da muss ich aber sagen, naja, und das kriegen nur 3 und nicht ganze Mannschaften. Die Logik passt auch nicht so richtig. Das heißt, ich wäre extrem dankbar, es gäbe eine Erklärung. Also eine, wo man jetzt sagt, okay, diese Fahrräder, die fahren einfach und die, ich will gar nicht über Motoren nachdenken, weil auch das hätten alle, da würden nicht die ersten 3 nur fahren. Deswegen, Fabian, ja, nee, hilf mir.
Ja, nein, ich weiß auch nicht, wie man so eine Zeit da hochfährt. Ich sehe nur die Gesichter, ich sehe einen Gaudu, der mit 40 Minuten Rückstand da ankommt, ja. Der jetzt nicht so schlecht
ist. Bernal auch.
Gut, da muss man auch sagen, ich glaube, der hat bestimmt auch Corona, weil auch Garen Thomas, die waren alle ganz weit hinten, also das ist nochmal was anderes. Was definitiv anders ist, die Fahrweise, also jeder guckt auf seinen Tacho noch und fährt so lange, wie er kann, die wissen ganz genau, wie lange er, also so ein Jurgensen kann dann, ich sag jetzt mal eine Zahl einfach, der kann dann eine Viertelstunde nochmal 340 Watt oder 380 Watt treten, keine Ahnung, und dann geht er raus. Das ist das, was er genau weiß, und so fahren die auch. Und jeder fährt nach seinem Tacho genau das, was er kann. In der Zeit um Marco Pantani, da sind die mal reingefahren, da haben die einen halben Stehversuch gemacht, dann sind die wieder losgesprintet und dann wieder angehalten. Also das war ein ganz anderes Rennen. Die sind teilweise viel schneller gefahren und dann aber auch wieder viel langsamer. Und eben, das sehen wir auch in den Rennen. Früher sind Gruppen immer 10, 15 Minuten weit weggelassen worden bei solchen Rennen hier. Und dann ist auch mal eine Gruppe durchgekommen. Heute, sie fahren von Anfang an, gestern hat es UAE gemacht. Da ist jeder so lange gefahren, wie er konnte, wer weiß, wie lange er kann. Und heute hat es Wismar Liesebike gemacht. Mhm. Also das ist auch ein Grund dafür, warum es dann so schnell wird. Aber die Zeiten sind natürlich, also das ist ja nicht nur ein bisschen, sondern 4 Minuten. Ich meine, das ist.
Also ich finde ja, man muss immer skeptisch bleiben. So bei Leistungssport generell darf man immer skeptisch bleiben. Ich finde aber, man kann den Radsport der 90er Jahre und auch der Anfang der 2000er nicht mit dem von heute vergleichen, auf verschiedenen Ebenen. Das Material haben wir angesprochen und es ist nicht nur das Gewicht, wenn man sich heute auf ein normales Straßenfahrrad setzt, was ganz modern ist mit breiten Reifen, das rollt ganz anders als noch vor 20 Jahren. Das ist wirklich ein Unterschied, also die Laufräder, glaube ich, machen großen Unterschied. Da gibt es verschiedene Dinge, die ganzen Aerodynamik-Dinger. Also das Material umfasst jetzt nicht nur das Gewicht, sondern da sind einfach unheimlich viele Komponenten zu beachten. Das ist das eine. Als ich angefangen habe, über Radsport zu berichten, waren andere Sportarten, was Ernährung, was Trainingswissenschaft, was Trainingssteuerung angeht, viel, viel weiter. Der Radsport hat das Team Sky, heute Ineos, hat damit angefangen. Marginal Gains haben sie das gemacht und die haben auch ihre Doping-Geschichten gehabt, zumindest mal die Jiffy-Bags und wie das alles hieß. Also, was ich sagen will, ist, auch da hat sich natürlich unheimlich viel getan. So, heißt das, hier sind grundsätzlich alle sauber unterwegs? Weiß ich nicht. Wir wissen nicht, ob es ein Medikament gibt und du hast recht, dann gibt es nur drei. Also ich finde, man darf skeptisch sein, aber es gibt auch keinen Generalverdacht sofort, finde ich. Und es gibt viele Komponenten, die da reinspielen, warum heute Radprofis schneller sind als in den 90ern zu den Hochdopingzeiten. Also das ist so ein bisschen, man muss schon alle Seiten dann betrachten. Und ja, es kann immer noch sein, dass der ein oder andere Dinge tut, die verboten sind. Aber das wissen wir nicht, das können wir nicht beweisen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Tadej Pogacar irgendwas tut, was die anderen nicht tun, was Verbotenes tut. Deswegen muss man das jetzt einfach so stehen lassen. Das ist Tom Staels, der sportliche Leiter von Remco Evenepoels Team, Sutter Quickstep, wurde gesagt, also Remco ist jetzt der Beste der Menschen.
So. Den sehen aber viele auch schon bei den Aliens. Also zumindest ein Nachwuchs-Alien.
Wo machst du da die Grenze? Ja, also das ist ja dann.
Gut,
so, dann
ist es Landa.
Das ist Landa.
Naja, nee, das haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder. Das Thema ist ja nicht neu. Und man muss wirklich einmal mal sagen, es gibt keinen einzigen Ansatzpunkt, wo du sagen kannst, da ist irgendwas komisch. Ne? Also, wir haben über die Vergangenheit von Management-Mitgliedern in den Teams gesprochen, ja, aber. Die Fahrer an sich null angreifbar und trotzdem, wir sind Journalisten, wir müssen das kritisch beäugen, nicht nur im Radsport, das werden wir jetzt auch bei den Olympischen Spielen wieder sehen, da werden auch neue Weltrekorde fallen, auch da muss man natürlich immer diesen Spagat schaffen zwischen Begeisterung dafür und das auch transportieren und gleichzeitig auch immer, naja, wir wissen alle, was im Leistungssport eben auch passieren kann. Ne? Das ist so der schmale Grat, auf dem wir uns auch bewegen. Ist nicht immer leicht, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Und ich finde das auch gar nicht schlimm, also ich finde das auch fürs Publikum, ich glaube, im Radsport ist das... Es ist besser, dass man
drüber spricht, genau. Als wenn in der Leichtathletik, wo über Jahre Weltrekorde stabil blieben, da lese ich jetzt auch fast jede Woche wieder zwei Weltrekorde. Ich glaube, diese Woche, vorige Woche, gab es auch wieder zwei neue Weltrekorde. Da fragt man sich auch, bei denen hängt es an neuen Schuhen angeblich, aber es werden auch Weltrekorde gebrochen in Disziplinen, wo man einfach nur wirft oder springt.
Ja, also genau das. Und ich glaube, die Radsportfenster draußen, bei all der Begeisterung haben sich diesen kritischen Blick auch immer bewahrt. Seit eben aufgrund ihrer Erfahrung, das hindert sie nicht, trotzdem begeistert hier an der Strecke zu stehen. Das ist ambivalent, aber das ist, glaube ich, eigentlich was Positives und nichts Negatives.
Mhm. Und ich möchte auch nochmal sagen, also ich glaube, manche nervt es auch, dass wir, sagen wir so, wir von der ARD immer so kritisch sind. Und dann ist es ganz wohltuend, auch mal zu hören, dass auch selbst Fahrer oder ehemalige Fahrer sagen, es ist genau richtig so. Marcel Kittel sagt das. Ich habe vor wenigen Wochen hier im Tourfunk mit Rick Zabel auch gesprochen, der auch ganz klar sagt, ich hoffe einfach, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ne? Also das sind nicht nur wir, das ist...
Sag ich auch.
Ja, genau.
Ja. Ich meine, ich bin ja auch ein paar Mal hier hochgefahren. Das waren schon wahnsinnige Zeiten. Natürlich, was man immer mit einfließen lassen muss, ich meine, die Teams geben mittlerweile Millionen aus, um Aerotests zu machen, Ernährungsberater und vor allen Dingen Trainer. Also Trainer war damals, als ich Profi geworden bin, gab es keinen Trainer im Team, sondern jeder konnte sich entweder selber trainieren oder hat sich selber einen Trainer geholt, aber da gab es überhaupt keine Struktur in diesen Profiteams und das hat sich ja natürlich um 180 Grad gedreht. Jedes Team hat 4 bis 5 Trainer Und wenn sich das nicht auszahlen würde, also dann würden sie ja auch alles was falsch machen und dann könnten sich die 10 Millionen, die sie nochmal extra seitdem on top legen, ja auch sparen. Also
ihr wart damals bei Gero Steiner so ziemlich die Ersten, die einen eigenen Koch mit hatten, genau. Hier bei der Tour de France, wo man früher gesagt hat, ein Stapel Nudeln früh, möglichst viele davon, ein bisschen Thunfisch, dann läuft's. Und dann habt ihr so angefangen, diese Hotelküchen, nichts gegen die französische Gastronomie, vor allem gegen die Hotellerie schon mal gleich gar nicht. Das hat sich auch alles verbessert, aber damals war man einfach angewiesen auf das, was in diesen Küchen zubereitet wurde und dann das ist jetzt komplett selbstverständlich, jetzt fahren hier Küchentrucks und was auch immer und jedes Müslikorn wird abgewogen in manchen, klingt jetzt übertrieben, aber es ist ja wirklich so, in manchen Teams und das gibt natürlich einen Push, keine aber Frage.
Nichtsdestotrotz muss man sagen, vier genau. Minuten schneller.
Ja, das ist schon, aber es geht ja auch so weit, dass sie sogar genau berechnen können, wann muss der Fahrer X Energie zuführen im Rennen, an welcher Stelle muss der jetzt nochmal ein Gel nehmen und solche Sachen. Also das ist das, was ich eben meinte. Mhm. Es ist wirklich minutiös durchgeplant inzwischen und die sportwissenschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse sind und darauf auch zurückzugreifen, sind halt auch weitergegangen. Ob das das alles erklärt? Das ist eine andere Frage, aber es ist ein Teil der Erklärung.
Ich bin seit 2012 als Journalist hier bei der Tour und ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen wir mit den Teams im selben Hotel waren und teilweise wirklich morgens beim Frühstück dasselbe Frühstücksbuffet hatten. Also das ist heute aus heutiger Sicht auch nicht mehr denkbar. Also damals auch ganz schön leichtsinnig eigentlich. Ne?
Aber eine Bemerkung, ich weiß, wir sind schon sehr lange.
Ja, macht ja nichts.
Aber genau das ist jetzt gehe ich wieder in die Gegenrichtung. Damals war es gar nicht so leicht, wenn man sich vorgenommen hatte, während einer Tour de France zu betrügen mit irgendwelchen Blutbeuteln oder was es hier alles gab. Weil letztlich standen die Türen für alle offen. Ja. Man konnte in jedes Hotel, wir haben Bücher, sogenannte Rotbücher, wo über jede Etappe, jede Einzelheit, wie sieht das Ziel aus, wo fährt man lang und so weiter, da standen auch die Hotels der Mannschaften drin. Und wenn man zu so einem Hotel gefahren ist, standen außen an der Tür die Zimmernummern der Fahrer. Krass eigentlich, ja. Aber das gab es noch bis vor 10 Jahren. Wir waren jetzt vor 2-3 Tagen, Moritz, wenn wir vorbeigefahren bei Wismar, da stehen 2 Bodyguards vor der Tür. Mhm. Und man erfährt gar nichts mehr. Seit der Corona-Zeit erfährt man nicht mehr, welches Team wo wohnt. Das macht es natürlich eigentlich für die Teams ein bisschen leichter, weil so guckt keiner mehr rein und Polizeirazzien muss man hier auch nicht erwarten. Wiederum andererseits gibt es natürlich auch andere Kontrollen
als damals. Wir wollen jetzt nichts lostreten hier, das war jetzt nur eine Beobachtung von dir. Ich habe eine Mail bekommen, eine kurze Nachricht von Jörg, die möchte ich euch vorlesen. Gestern im Tourfunk die Frage, warum die Pyrenäen mehr schroff daherkommen als die Alpen. Hier die Antwort aus geografischer Sicht. Die Pyrenäen waren anders als die Alpen im 17. Jahrhundert noch einmal vergletschert, kleine Eiszeit. Damit sind die Formen der Berge noch jung und weniger verwittert und abgetragen wie in den Alpen, wo die letzte Eiszeit bereits vor ca. 10.000 Jahren zu Ende war. Danke Ihnen und den Kollegen für das tägliche Update. Grüße aus dem Taunus.
Vielen Dank.
Wieder was gelernt, Jörg. Ja. Vielen Dank. Jetzt gucken wir noch ganz kurz auf den Ruhetag. Wir haben morgen keinen Ruhetag. Wir haben eine Menge Autokilometer vor uns. Melden uns deswegen mit dem Tourfunk nicht. Das machen wir übermorgen wieder nach der Etappe nach Nîmes. Liebe Grüße an Nils Pullet, der da vor 3 Jahren gewonnen hat. Was war das für eine Etappe, Holger?
Sprint. Also das ist eine der flachsten Etappen überhaupt. Das ist ganz anders als damals, als Nils Pullet gewann. Da ging es in die Berge, also in die Hügel zumindest. Und das hat er auch genutzt damals. Aber die Nummer ist jetzt die letzte wirkliche Sprinter-Etappe, wo sie alle, die sich hier die Berge hochgequält haben, sich nochmal belohnen können.
Wir freuen uns drauf.
Und bin hier am Gemeige mit das grüne Trikot.
Ja. Das können wir jetzt schon auch relativ...
Wird übrigens wieder warm in ihm. Also
ja.
Wie als Nils Pullet da gewonnen hat.
Wie immer eigentlich.
Auch verdammt heiß, also 33 Grad sind.
Ja. Also gelbe Trikot fast vergeben, das grüne Trikot fast vergeben. Pogacar ist glaube ich auch fast schon unheimlich jetzt mit dem Bergtrikot gefühlt.
Das könnte noch, da gibt es noch
könnte eine Menge.
Ja, aber das ist auch 1, 2, 3. Also die Gesamtwertung ist auch identisch mit der Bergwertung gerade.
Ja, also genießt den Ruhetag morgen. Hoffentlich habt ihr keine Entzugserscheinung.
Auch mal was,
ja. Wir hören uns Dienstag wieder. Schönen Abend euch. Wir versuchen jetzt hier vom Berg runterzukommen. Gestern haben wir für 12 Kilometer 2 Stunden gebraucht. Das wird heute wahrscheinlich nicht sein.
Ich glaube, ich mache das mit dem Rad.
Bis dann. Liebe Grüße nach Deutschland. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.